Herzlich willkommen bei All Aquascaping Answers, dem Aquaristik und Aquascaping Podcast mit Tobias Gavrisch von AquaOwner. Erfahre hier alle Neuigkeiten aus der Welt der modernen Aquaristik, verfolge spannende Interviews, bekomme wichtige Tipps und lerne, wie du dein Aquarium noch schöner und besser gestalten und betreiben kannst. Viel Spaß mit einer neuen Folge. So, also, herzlich willkommen zur nächsten Folge All Aquascaping Answers und heute mal wieder mit Gast. Auch mal wieder vor Ort mit Gast, sehr schön. Und wir haben uns überlegt, dass wir uns eigentlich gar nichts überlegt haben für diese Folge, sondern einfach nur mal so ein bisschen quatschen wollen. Weil ich glaube nämlich, dass, also, Tobi ist jetzt heute schon den ganzen Tag hier. Wir haben schon für ihn Videos aufgenommen, für mich Videos aufgenommen.
Hallo erstmal an absolut jeden, der hier zuhört, egal ob im Auto oder im Bus oder auf der Couch.
Ja.
Schön, dass ihr alle da seid.
Und wir kommen einfach zwischendurch immer auf irgendwelche Themen und bleiben da dran halt hängen.
Ja.
Und das finde ich tatsächlich extrem angenehm. Das ging mir schon so, als ich da bei Sangokai zu Gast war, dass man einfach stundenlang auch im Vorgespräch hing, bevor wir überhaupt angefangen haben aufzunehmen. Und ich mag das, also deshalb mag ich Podcasts so gerne, weil die Podcasts, die ich privat höre, ich glaube, das habe ich auch noch nie erzählt, die Podcasts, die ich privat höre, da ist tatsächlich quasi nichts aus der Aquaristik bei, also den Reefers-Podcast tatsächlich, wenn mich das Thema interessiert, aber auch nicht durchgängig. Ich höre immer so diese ganzen Apple- und Mac-Tech-Podcasts.
Ach was.
Ja.
Ja, du bist halt auch so ein technikbegeisterter
Typ. Ja, schon.
Ne? Das,
und da ist halt so Folgen von Bits und so zum Beispiel, das ist so mein persönlicher Lieblingspodcast, die gehen halt 4,5 Stunden.
Dafür muss man erstmal Zeit haben, ja.
Ja, aber das ist geil. Also auf Autofahrten, dann hörst du immer so ein bisschen weiter. Die kommen ja auch nur zweimal im Monat raus, also alle 2 Wochen, das ist voll okay. Und dann hörst du immer so ein bisschen weiter. Das ist super. Das ist das, was ich an Podcasts so liebe. Dass du einfach keinerlei äußere Begrenzung so ein bisschen hast. Weil man es halt so nebenher konsumieren kann. Ein Video kannst du schlecht nebenher konsumieren.
Weil oftmals hast du halt in Podcasts auch bestimmte Themenbereiche, die dich interessieren. Und mich enttäuscht es dann immer, wenn ich zu dem Themenbereich was erfahren will, aber die Sprecher reden eine Dreiviertelstunde vorher über Gott und die Welt.
Das kann ich ehrlich gesagt auch in den anderen.
Ja, aber das,
in meinen eigenen
ich denke dann immer so, hey, dann kommt doch irgendwie auf das Thema zu sprechen. Ne? Aber deswegen gibt es dann quasi solche random Folgen wie heute, wo es dann wirklich doch einfach nur um den reinen Unterhaltungswert geht.
Ja, ich habe tatsächlich, müsst ihr inzwischen nicht mal drauf gucken, gestern noch eine Story gepostet, wo ich gesagt habe, dass du kommst und ob es Fragen an uns beide gibt.
Gab aber keine.
Doch, gab auch welche. Und ich muss sagen, ich fand es ganz spannend, weil das waren auch mal nicht so alltägliche Fragen. Die also so ein bisschen auch wieder mehr in so eine Business-Richtung, was ich zum Beispiel ganz gerne mag. Ich kann voll verstehen, wenn Leute sagen, ey, das finde ich total blöde in dem Podcast, weil der Podcast heißt All Aquascaping Answers und ich soll Aquascaping-Fragen beantworten und nicht darüber reden, wie teuer der Versand aus China ist. Irgendwie sowas.
Ja, 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 klar.
Aber auf der anderen Seite habe ich auch mal gesagt, ich finde das Format so schön, weil ich halt auch da über Dinge reden kann, die mir wichtig sind, die ich mal ausgesprochen haben möchte, die aber nichts auf meinem Hauptkanal thematisch zu suchen haben.
Finde ich gut, weil letzten Endes ist es dein Kanal, auch dein Podcast. Du kannst machen, was du willst. Ich kenne das ja von meinen Videos, die ja mittlerweile um alles Mögliche gehen, wo ich irgendwo Rumtiger und Kreuzottern im Wald beobachte, bis hin halt zu einem Zoo, der zeigt, wie es hinter den Kulissen aussieht, wo auch andere Leute sagen, das kannst du doch nicht verbinden. Aber gerade das finde ich so cool, wenn man, wie du jetzt, einen Podcast hast, den du so kreieren kannst, wie du willst. Und entweder finden sie Leute interessant oder sie sagen, Tobi, ne.
Ich müsste ihn vielleicht irgendwann mal umbenennen. Das wäre vielleicht nicht so falsch.
All Everything Answers.
Ja, aber es ist ja so. Also man entwickelt dann ja auch durch die Tätigkeit im Laufe der Zeit auch immer neue Interessen. Und auch halt immer neue Sachen, die halt für einen in dem Moment wichtig sind.
Und neue Möglichkeiten.
Ja, das ist, glaube ich, schon ganz okay so. Wir hatten vorhin noch ein spannendes Thema für dein Video, wo wir auf Fischhaltung kamen. Und das ist was, das hatte ich auch schon mal in einer früheren Folge selber angesprochen. So nach dem Motto, also da war das Oberthema ein bisschen anders. Finde ich aber gar nicht verkehrt. Da würde mich nämlich deine Meinung auch mal zu interessieren. Weil ich habe das Gefühl, Meerwasseraquarien ganz allgemein sind fast häufiger oben offen, als man klassische Süßwasser-Aquarien so kennt.
Ja.
Und mein Gedanke damals war nämlich, das basierte auch auf irgendeinem Kommentar, den ich bekommen habe, ich weiß leider nicht mehr von wem, wo der Grundgedanke war, ist nicht eigentlich ein offenes Aquarium per se nicht tiergerecht. Weil du halt natürlich immer die potenzielle Gefahr bietest, dass das Tier dort rausspringt.
Ja, was richtig ist.
Ja. Was richtig ist, was ich zum Beispiel auch, habe ich vorhin auch schon erzählt, mache ich jetzt einmal hier offiziell. Mein Rodarius Ercodes lag hinterm Aquarium. Ja, die ganze Zeit nie irgendwie großartig zur Oberfläche geschwommen oder so. Ich habe nie gesehen, dass der mal schnell auf die Oberfläche zu ist. Offenbar doch einmal.
Ja.
Und halt einmal zu viel. Aber wir machen es halt trotzdem. Ich habe auch weiterhin alle meine Aquarien offen und ich habe auch da gesagt, das ist eine potenzielle Gefahr, der man sich dann halt bewusst sein muss. Und man kann natürlich so Geschichten machen, die irgendwie Netze drauflegen oder Acrylscheiben oder ADA. Das ist eine Zeit, und ich denke, die machen es immer noch, weil die der Meinung sind, das finde ich gar nicht so unklug, dass eigentlich der Gefahrenbereich sind eigentlich nur die Ecken eines Aquariums. Und dass man die einfach mit so ganz kleinen Ecken aus Acryl oder aus Edelstahl haben, die das gemacht, sah ehrlich ganz schick aus, halt nur die Ecken abdeckt. Zum Beispiel. Ne? Aber auf der anderen Seite trotzdem, ich meine, alle meine Aquarien sind komplett offen. Dein Aquarium ist offen. So, ne?
Es wird bei meinem neuen Becken eben genau diese Variante geben, dass die Ecken, an denen ja die Tiere an der Glasscheibe entlang nach oben schießen, im Regelfall springt ja das Tier nicht aus dem Freiwasser raus, sondern durch verschiedene Umstände kommt es eben zu so einem Bewegungsdrang und der endet dann eben an der Wasseroberfläche entlang der Glasscheibe. Und das ist so die Problematik, die ich dann mit, wie du es gerade benannt hast, dadurch, dass ich ein Acrylbecken bekomme, durch die Randabdeckung beheben kann. Und ich trotzdem diesen Freiwasserbereich habe. Ich habe die unterschiedlichsten Theorien schon gehört, auch was den Gasaustausch beispielsweise angeht. Wobei ich sagen muss, gerade im Meerwasserbereich, wenn du einen Abschäumer drin hast, ist der Hauptgasaustausch auf jeden Fall im Abschäumer. Ja. Ich glaube, die Wasseroberfläche macht da gar nicht so viel aus. Aber optisch hast du einfach eine Einschränkung durch eine Glasscheibe. Das kondensiert dann da oben, das sieht nicht so cool aus wie eben eine freie Wasseroberfläche. Gerade unsere Becken, bei dir ist es ja auch so, du hast immer die Sicht da drauf. Wenn du große Becken, die ich teilweise auch gefilmt habe, ne, das siehst du ja nicht. Und die sind im Normalfall auch alle abgedeckt. Weil ich auch die Kommentare bei mir lese, nie sind die Becken bei dir abgedeckt. Die großen Dinger, die sind alle abgedeckt. Weil die sich natürlich auch denken, ich habe hier 3, 4, 5, teilweise 9 Quadratmeter Wasseroberfläche. Die lasse ich doch nicht offen einfach stehen.
Ja gut, da ist natürlich Verdunstung und Energieverlust nochmal ein ganz anderes Thema, als wenn ich da jetzt irgendwie so 60 mal 30 Zentimeter habe.
Richtig.
So, ne? Ja, gut, klar.
Ab einer gewissen Größe wird auch das wieder kompliziert. Und du musst... Da hängen so viele Faktoren dran. Du musst ja auch die ganze Wärme irgendwie hinkriegen. Wenn du jetzt große, im Beispiel Zoo Rostock, da sind riesige HQI-Spots obendrauf. Wenn du da jetzt eine Abdeckung drauf machst, wo 10 Stunden am Tag die Hitze drauf schießt von oben und nicht richtig ausweichen kann, hast du ja eine enorme, quasi einen Hohlraum, der sich ja konstant erhitzt. Und da musst du ja auch die Temperatur unter Kontrolle kriegen. Also es ist tatsächlich schwierig, das zu pauschalisieren. Ich bin immer der Freund, auch wenn ich es nicht selber habe, aber wie gesagt, die Lösung, die kommt jetzt einmal. Aber ich bin immer ein Freund von einem Netz. Dann hast du so beides. Du hast nicht dieses Kondenswasser oben, was so ein bisschen die Sicht raubt, aber du hast eben auch nicht nichts. Und dieses Netz kommt drauf, sobald du nicht da bist.
Ja, okay.
Na, weil wenn du das Aquarium genießen möchtest, kannst du das Netz runternehmen. Erfahrungsgemäß, wenn mir ein Fisch rausgesprungen ist, war das immer nachts. Tagsüber ist bei mir noch nie irgendwas rausgehüpft, was nicht die Regel ist. Aber das ist so ein Zwischending, was ich mittlerweile empfehle. Ich sage, holt euch ein Netz, was da drüber passt. Das ist auch nicht so umständlich, wie jetzt die Glasscheibe dann da drauf heben und alles. Nur so ein Netz, zack, hast du da drüber gemacht und dann bist du safe.
Ja. Kommt natürlich wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen hinzu, dass du im Meerwasser gefühlt deutlich mehr Hängelampen hast.
Ja. Das stimmt.
Ja, weil wenn ich jetzt gerade so überlege, so hier mit den ganzen Aufsitzlampen oder so, ist das Netz halt auch wieder so ein bisschen kompliziert, muss es so da drunter manövrieren Und dann steht Hardscape raus, da
kannst du
das Licht auch nicht mehr machen. Es sind halt viele Sachen, nur das da kam mir gerade mal so der Gedanke, weil das war ein Thema, was wir jetzt vorhin nicht angesprochen hatten bei dir.
Ja.
Da ging es dann halt um, können wir aber eigentlich auch nochmal in die Richtung gehen, also weil das ist ja auch ein wichtiges Thema, da fällt mir nämlich noch gerade ein, dass ich mit Unterwasser Freiburg da nämlich auch drüber gesprochen hatte, wo wir nämlich so ein bisschen hin und her diskutiert hatten, Haltungsbedingungen für meine Chromis viridis. Weil da halt auch, also ich habe sie jetzt halt in den Maios als auf 260 Liter, 90 Zentimeter Kantenlänge. Das sind halt sehr aktive Fische.
Ja.
Und in der freien Wildbahn auch ein großer Schwarmfisch. Also da sind ja irgendwie 90, 100 Tiere in so einer Gruppe unterwegs. Ist im Aquarium schwierig, weil für die Größe brauchst du halt dann wirklich absurd große Becken. Oder du hältst dir dann halt, wie ich jetzt paarweise, aber selbst dann sagt man halt so, ja, so 90 Zentimeter, vielleicht schon ein bisschen klein. Obwohl der Fisch an sich nicht so sonderlich groß ist. Ich meine, der ist genauso groß wie die Clownfische, ne?
Oder wie die Cordernis. Also ausgewachsene Chromis sind meine Handinnenfläche.
Ja, ja.
Das ist schon das größer als die meisten Anemonenfische, die du so im Handel hast. Und das sind schon richtige Trümmer, wenn die mal Gas geben. Also ich habe die in 7.000, 8.000 Liter Becken gesehen, die sind schon durchgepäst.
Ja.
Ist auch ein Fisch, der dir ja oftmals als Anfängerfisch empfohlen wird. Ich sage auch immer Finger weg. Das ist, ja, artgerechte Haltung kann man natürlich jetzt das Fass aufmachen, was ist artgerechte Haltung und was nicht. Aber für mich ist eben ein 100-Liter-Becken mit drei Chromis keine artgerechte Haltung. Kriegst du nicht hin. Meine Meinung.
Ja. Und da hatten wir nämlich auch drüber gesprochen vorhin, dass halt neben der ganzen Thematik Volumen und Kantenlänge und so halt auch die Aquariengestaltung an sich auch ausschlaggebend dafür ist, ob sich das Tier halt wohlfühlt oder nicht. Da ist auch wieder das interessante Thema. Ich habe ja auch nochmal ein separates Video gemacht über die Clownfische.
Ja.
Von wegen, dass Clownfisch, wenn er in Gefangenschaft lebt, nicht zwangsläufig eine Anemone benötigt, sondern auch andere Korallen annimmt. Und da mal auch viel drunter geschrieben, ja, aber das ist ja nicht artgerecht, weil in der freien Natur nimmt er eine Anemone an. So, ja, korrekt. Aber warum? Weil die einen Schutzfaktor bietet. Weil er damit halt potenzielle Feinde abwehren kann. Das ist im Aquarium nicht der Fall. Da sind keine Feinde drin, wenn ich sie nicht aktiv da reinsetze. Wäre natürlich bescheuert. Ne? und deshalb braucht er da entweder gar keine. Es gibt ja auch immer wieder Fälle, wo die einfach gar keine Ersatzanemone annehmen oder keine Ersatzkoralle annehmen und einfach frei im Wasser rumeiern.
Richtig.
Ne? Und bei mir haben sie jetzt mittlerweile endlich die Sarkophyton angenommen, was ja auch mein Plan so die ganze Zeit war, weil ich eigentlich schon der Meinung war, dass es so die am besten zu denen passen würde. Haben sie jetzt auch endlich mal gemacht und bestätigt meiner Meinung nach halt auch diese Idee, dass sie halt nicht zwangsläufig eine Anemone benötigen.
Ja.
Vor allem, wenn sie halt keinen Schutz brauchen in einer Gefangenschaft
sozusagen. Es gibt ja auch viele, die in Goniporen zum Beispiel unterkommen, die ja auch nochmal ein wesentlich stärkeres Nesselgift haben zum Beispiel. Ne? Also Clownfische, das ist eh ein super Fisch, die betäuben sich ja teilweise. Die nehmen ja richtig Drogen, die gehen dann in die Gonis rein, kuscheln dann und lassen sich von diesem Nesselgift betäuben und dümpeln dann so ein bisschen durch. Herrlich, ne? Dieses Hobby ist klasse.
Ja, ne, aber das ist dann ja auch so eine Sache. Also, wo ja auch dann häufig gesagt wird: Ja, wenn du aber keine Anemone im Aquarium hast, dann ist das nicht artgerecht.
Ich bin immer ganz vorsichtig mittlerweile, weil ich ja auch ganz viele Nachfragen in diese Artgerecht-Richtung bekomme. Was ist artgerecht, was nicht?
Ja, das Problem ist ja auch, artgerecht würde eigentlich auch bedeuten, da sind Fressfeinde. Und der Fisch muss sich halt verteidigen.
Ja.
So, das wäre halt auch artgerecht. Ne?
Du sperrst ein Tier ein, dem musst du dir bewusst sein.
Ja,
definitiv. Und das ist alles. Mhm. Du sperrst ein Tier ein. Du kannst dafür sorgen, dass es dem Tier an nichts mangelt. Dass sich dieses Tier sehr wohl fühlt. Also so weit gehe ich, dass man einem Fisch zu Hause absolut alles bieten kann, was er braucht. An Wasserqualität, an Versteckmöglichkeiten, an Futtervarianz. Das kannst du zu 100% alles abdecken. Nicht für jedes Tier natürlich, aber für ganz bestimmte Tiere kannst du das. Und diese Tiere werden auch älter als in der Natur.
Klar, weil keine Fressfeinde beispielsweise da sind.
Eine größere Kontrolle, die auch stattfindet. Ja. Auch ein Tier kann in der Natur krank werden. Und dann kommen wieder die Fressfeinde, die das halt rausschnabulieren. Ja. Ne? All diese Faktoren, die kannst du im Aquarium besser überwachen. Und das ist, ja, es ist für mich artgerecht, wenn du all diese Faktoren abdeckst. Aber, ja, Riesenthema.
Ja.
Weiß ich nicht. Da können wir 3 Podcast-Folgen draus machen, wenn wir
jetzt Thema
artgerechtes Halten von Tieren
ansprechen. Aber mir fällt gerade ein, ich wollte eigentlich auch auf einen ganz anderen Punkt hinaus.
Super Sache.
Nämlich auf den Punkt, dass es halt super schwierig ist, sich überhaupt über Haltungsbedingungen von Fischen zu informieren. Weil es läuft ja in der Regel darauf hinaus, dass man, keine Ahnung, man googelt nach dem Fisch, kommt irgendwie auf die ersten 2 Seiten, guckt sie das an, liest sie das durch, denkt so, ja, okay, das erscheint mir sinnvoll. Sondern kommt jemand daher, sagt, nein, das ist nicht sinnvoll, aus den Gründen. Wem glaubst du jetzt? Weil du kannst es nicht wissen, du kannst es nicht überprüfen. Und selbst wenn man so Geschichten macht wie, das hatten wir vorhin auch drüber geredet, wir hätten das eigentlich auch noch aufnehmen sollen als Podcast, so von wegen, wenn du halt mal in einem Riff unterwegs bist und du siehst halt Fische, die du halt hier, also wo du hier schon ein großes Aquarium für brauchst, ja, die hältst du dann irgendwie so in so einem 3-Meter-Aquarium, das ist ein Riesenteil. Aber wenn du dann halt siehst, dass das Tier im Riff mit dir zusammen, während du da rumschnorchelst, irgendwie hunderte Meter Strecke zurücklegt, dann fragt man sich auch, ja, okay, ich habe zwar ein riesiges Aquarium zu Hause, aber so ein Meer ist halt schon doch größer.
Ja.
Und ne, also wo zieht man diese Grenze und wo nimmt man dann die Informationen her, an die man sich hält? Ich versuche dann immer halt quasi so 3, 4, 5 Google-Seiten durchzugehen und alles mir aufzuschreiben, was es gibt und daraus einen Mittelwert zu bilden.
Super.
Aber auch da, weißt du nicht, haben die nicht untereinander eh schon alle voneinander abgeschrieben.
Also, ne? Ich kann nur von mir sprechen und ich hatte ja schon gefühlt mein Leben lang Aquarien und mich früher nicht großartig dafür interessiert, wie dieses Tier in Natur lebt. Das war, wie du sagst, für mich ein Blick auf eine Website, in ein Buch. Mhm. Okay, dieses Tier braucht jetzt 300 Liter, super, habe ich, rein damit. Den Schritt, den bin ich gar nicht gegangen. Und heute sehe ich das ganz anders, weil ich auch Leute kennenlerne, auch bei meinen Dreharbeiten, die enorm gut informiert sind, wo diese Tiere herkommen.
Ja.
Und die diese Lebensräume teilweise erforschen durften, was ja für viele gar nicht in Frage kommt. Wenn jetzt jemand sein erstes Meerwasser-Aquarium kaufen möchte und er möchte sich einen Mandarinenfisch da reinsetzen, kannst du ja nicht sagen, also mein Freund, bevor du dieses Tier kaufst, hier hast du mal 3 Adressen, da fliegst du erstmal hin und dann schaust du dir den ganzen Krempel unter Wasser an. Das kannst du ja nicht machen.
Ja.
Aber an sich wäre es die richtige Vorgehensweise. Aus der Terraristik habe ich das sehr viel jetzt mitgenommen durch die Videos, die ich gemacht habe, dass es da wirklich immer darum geht, wo kommt das Tier her? Das ist die erste Frage, die die stellen. Da wird eine bestimmte Boa-Art gekauft oder irgendeine Natter und es heißt erstmal, okay, wo kommt das Tier her? Der und der Regenwald, was ist in diesem Regenwald? Gibt es da auch trocknere Bereiche? Mhm. Ist das sehr nass? Was für ein Biotop ist das? Da fragt ja keiner bei einem Aquarium.
Ja, zumindest weniger.
Auf jeden Fall weniger. Keiner ist natürlich falsch, aber weniger.
Das ist aber, glaube ich, auch eine starke Unterscheidung zwischen Meerwasser und Süßwasser. Mhm. Weil du im Meerwasser halt ja auch mehr oder weniger logischerweise immer identische Bedingungen hast.
Also, jein.
Was halt das Wasser angeht.
Das stimmt.
Das Wasser ist halt identisch. Ne? Ob das Tier jetzt vor Australien lebt oder vor Afrika oder keine Ahnung was. Du hast halt immer eine gewisse Salinität, du hast immer die Zusammensetzung des Wassers. Also ja, die unterscheidet sich auch ein bisschen, aber sie ist noch vergleichsweise identisch.
Im Gegensatz zur Terraristik zum Beispiel enorme Unterschiede, das ist klar. Aber mir ging es primär um diese Frage, die gestellt wird. Was hat das Tier in der Natur? Was braucht das Tier in der Natur? Und wir stellen uns immer die Frage, was für ein Aquarium brauche ich? Ne? Diese Kernthematik mal aufbrechen und das Tier nicht als Tier, was ich aus dem Aquarium kaufe und in ein Aquarium tue, sehe, sondern auch wenn es eine Nachzucht ist, immer nochmal einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, in der Natur hat, Beispiel Clownfisch immer schön zu erklären, hat ein Clownfisch eine Anemone in einem riesengroßen Riff. Von daher, klar, der hat einen begrenzten Radius, den er für sich beansprucht, dann sollte ich vielleicht da und dafür sorgen. Im Gegenzug ein Großkaiser zum Beispiel, ne, was die Anleihen für Territorien haben und was die sich gegenseitig platt machen, wenn mal so ein Fisch da durchschwimmt, der da nichts zu suchen hat. All solche Dinge.
Ja,
Das geht so weit über diese Literzahl hinaus und da versteift man sich viel zu sehr drauf.
Ja, das glaube ich auch. Aber da muss ich auch tatsächlich sagen, das habe ich auch gelernt jetzt im Laufe der Zeit. Im Meerwasser will sich einfach tendenziell erstmal alles gegenseitig töten. Das ist im Süßwasser viel entspannter.
Also ich habe es genau andersrum im Kopf, weil ich aus dem Süßwasser noch kenne, der kann nicht mit dem, der frisst alles, was kleiner ist, etc. pp. Und im Meerwasser kann man irgendwie so gefühlt alles zusammenschmeißen und im Süßwasser bist du dann an pH-Werte gebunden.
Du kannst ja kein Skalar mit
einem Malawisee rein, weißt du? Und im Meerwasser kannst du letzten Endes ja alles zusammenhalten, außer eben du bringst bestimmte Tiere, die wirklich, wenn du jetzt einen grabenden Seestern mit einer Harlekin-Garnele halten willst, das wird vielleicht etwas komplizierter, ja. Aber so primär geht halt viel mehr im Meerwasser.
Also ich habe das halt so mit den Einsiedlern und den Schnecken. So, ja, die kommen miteinander aus.
Ja, genau.
Aber irgendwann denkt sich ein so ein Einsiedler so, ah, die Schnecken aus. Ja. Schon ganz schick.
Ja, genau.
Und dann hast du auf einmal eine Schnecke weniger.
Ja.
Und denkst du so, weil das, dann habe ich auch vorhin auch erzählt, meine Lysmata amboinensis gehen aktiv auf meine Wurdemannis drauf.
Habe ich auch noch nie gesehen.
Und machen die platt.
Habe
ich mehrfach beobachtet. Ich ärgere mich ein bisschen, dass die Kamera nicht dabei hatte. Weil immer, wenn es dunkel war tatsächlich.
Mhm.
Aber die amboinensis gehen aktiv hinterher und jagen die durchs ganze Becken, bis sie nicht mehr können. Also, ja, da denke ich mir dann auch so, ihr solltet friedlich sein, warum seid ihr es nicht?
Das ist ja auch wieder schön, dass so viele Tiere Charakter haben. Wenn du jetzt bestimmte Tiere kaufst, um ein Problem zum Beispiel zu beheben,
mhm,
und sich diese Tiere sagen, so eine Glasrose, du, nee, da habe ich keinen Bock.
Ja.
Ne?
So. Es ist ja eh erstmal eine schwierige Idee, halt Tiere als Problemlöser so ganz generell
einzusetzen. Immer, weil du dadurch natürlich ein Tier, was du vorher gar nicht halten wolltest, plötzlich hältst.
Ja.
Und dir vielleicht auch gar nicht den Kopf darüber machst, was dieses Tier ansonsten braucht.
Ja, ne? Gerade bei Nahrungsspezialisten.
Richtig, halt, ne? Du holst es dann, okay, gut, ja, hier, was weiß ich, Pfeilenfisch. Aber was frisst denn so ein Pfeilenfisch? Viele wissen das gar nicht. Ja, Glasrosen. Ja, okay. Frisst er deine Glasrosen? Nö. Also, ne, das...
Frisst aber die Zoos nebenan.
Ja, zum Beispiel. Aber das, ja.
Ja, gerade bei... Also, ich habe tatsächlich selber überlegt, weil ich halt... Also, es mit den Glasrosen wird halt so ein bisschen mehr und meine Wurdemannis sind, ne, durch die Amboinensis jetzt nicht mehr vorhanden. Bergia-Schnecken wäre eine Option. Aber es sind halt reine Nahrungsspezialisten, die essen halt wirklich gar nichts anderes.
Ja.
Das bedeutet halt, wenn die Glasrosen weg sind, hat die Bergia nichts mehr zu fressen.
Ja.
Und das ist halt auch so ein Ding. Ne? Da müsste man halt garantieren, dass halt immer irgendwie Glasrosen noch mit dabei bleiben. Dass sie halt den Bestand zwar reduzieren, aber niemals auf null kriegen sozusagen.
Ich kann dir ein paar Glasrosen besorgen, wenn du willst.
Ja, Glasrosen.
Ich kenne da so ein paar.
Aber das ist halt auch, also und gerade auch so, manche Tiere sind ja auch einfach krass speziell, die ja auch mehr Wasser dann ausmachen. Du hast die Harlequins-Kanäle schon, das ist ja ein völlig verrücktes Tier.
Mhm.
Wenn du das siehst, hast du ja keinen Plan, wo vorne und hinten ist.
Mhm.
Also, ist, ne?
Auch was für allgemein in der Heimhaltung von Tieren, was es für Nahrungsspezialisten gibt, ist ja unglaublich. Ich habe ja die Giftschlangen gefilmt in einem Video und diese Königskobra, die frisst ja nur andere Schlangen.
Ja, okay.
Also er muss wirklich...
Schwierig.
Er muss Schlangen organisieren,
ja,
um seine Schlange zu füttern. Das klingt super barbarisch, aber letzten Endes hat er sich einige Kontakte aufgebaut. Und wenn ein solches Tier verstirbt, bekommt er einen Anruf, dann wird das Ding eingefroren. Ne, es gibt ja Großschlangen, die einfach an Altersschwäche sterben. Und dann kriegt er halt irgendwie 7,5 Kilo Schlangenfleisch vorbei für seine Kobra.
Ne? Aber gut, die muss wahrscheinlich dann auch nicht irgendwie jeden Tag was zu essen kriegen.
So. Aber trotzdem, wie verrückt. Ne?
Ja, ja.
Eine Harlequin-Garnele genauso. Du musst einfach Seesterne kaufen, damit dein Tier was frisst.
Ist halt
was für eine Verantwortung du damit auch übernimmst. Es ist halt nicht mit einem Flockenfutter getan. Also es ist schon... Und da ist ja die Problematik. Jeder kann so ein Tier kaufen.
Mhm.
Jeder Mensch kann so ein Tier kaufen. Du bist Katzenhalter. Du weißt, was für Auflagen du erbringen musst, um eine Katze teilweise auch aus einem Tierheim zum Beispiel zu holen.
Ja, klar.
Solche Sachen.
Aber trotzdem, auch da kann jeder machen. Und vor allem, das ist unser persönliches Problem mit anderen Katzenhaltern dann in der Regel, sie können halt auch entscheiden, die Katze wieder rauszulassen.
Mhm.
Wo wir zum Beispiel strikt gegen sind.
Ja.
Also Freigang... wäre keine Option hier.
Ja.
Ne? Das ist, weil dann kommen wir wieder zur Lebenserwartung. Freigängerkatzen, durchschnittliche Lebenserwartung 2,5 Jahre.
Ja.
Unsere Wohnungskatzen, durchschnittliche Lebenserwartung 12 bis 15 Jahre. So, ne? Und es ist nämlich nicht, und das ist so, also das ist dann auch wieder mein persönliches Problem, es ist nicht so, als bräuchte die Katze das oder als sei das artgerecht, wenn wir das Wort wieder haben, sie hier rauszulassen, weil artgerecht wäre für eine Katze, wenn sie irgendwo in einem Wald lebt.
Ja.
Artgerecht ist nicht, wenn sie hier an der Hauptstraße von einem Auto überfahren wird. Das ist nicht ihr Lebensraum.
Das ist so ein Thema. Ne?
Aber trotzdem, ich finde es trotzdem interessant, dass man auch immer wieder drauf kommt. Aber
immer.
Also es ist ja ein relevantes
Thema. Ich bin da ja auch, mein Publikum kennt das, ich bin da völlig drauf versteift.
Mhm.
Und mittlerweile ja auch gewollt, die Stellungnahme verschiedener Aquarianer dazu zu hören, die ich besuche. Weil es ist eine Sache, ein Aquarium zu zeigen, was 1500 Liter hat, wo ein Palettendoktorfisch drin rumschwimmt, was für sehr viele zu klein ist, was ich auch persönlich so sehe. Dann Kommentare zu lesen, wie ja, hier, was fällt dem ein, so ein Tier, Tierquälerei, bla bla bla. Oder man fragt die Person, sagt hier, du als Aquarianer, was ist deine Meinung zur Haltung eines solchen Fisches? Mhm. Und dann sagst du, ja, dann hörst du Sachen wie, mein Kollege hatte das in einem 300-Liter-Becken. Ich habe gesagt, der Fisch kann da nicht bleiben. Ich habe den zu mir getan, da geht es ihm wenigstens ein bisschen besser. Deshalb fährst du ja sonst nicht.
Klar, solche Hintergrundgeschichten sind ja auch häufig dann Gründe dafür, die du nicht, die siehst du ja nicht, wenn du nur das Aquarium vor dir hast. Ja, das stimmt.
Also
ja.
Ich versuche halt immer mit meinen Inhalten, das Tierwohl an oberste Stelle zu schieben. Mhm. Und sicherlich ist auch vieles überdimensioniert, was ich zeige. Auch egal, ob in der Aquaristik oder in der Terraristik, ja, aber umso cooler, sowas zeigen zu können.
Ja.
Umso cooler, dass es Leute gibt, die sagen, ich baue mir mein 25.000 Liter Becken ins Wohnzimmer, aber ich halte da nicht wie vielleicht andere einen Hai drin, sondern das ist für einen Doktorfisch, den ich einfach mega finde.
Mhm.
Ich denke, ja, viele wissen, um wen es geht. Ne? Also das sind so coole Sachen einfach und die liebe ich einfach zu zeigen.
Ja. So, ich wollte mal jetzt einmal gucken, was wir hier so fragenmäßig noch haben.
Ich werde mir mal eine gute Limo gönnen hier.
Ja. Weil da waren nämlich eigentlich coole Sachen dabei. Ich finde zum Beispiel die Frage ganz interessant, weil die so banal klingt im ersten Moment. Wie findest du YouTube? Das finde ich aber ehrlich gesagt gar nicht so eine blöde Frage.
Ja. YouTube ist ein fantastisches Werkzeug, meiner Meinung nach. YouTube gibt die Möglichkeit, jemanden auf interessante Art und Weise an ein Thema zu binden. Mit verschiedenen Mitteln. Anders als wenn du zum Beispiel dir einen Artikel durchliest.
Mhm.
Mit einem Video hast du viel mehr Möglichkeiten, auch die Konzentration deines Zuschauers am Leben zu halten. Durch Abwechslung, durch alles Mögliche, was du da mit reinfließen lässt. Jemand schaut sich ein Video an, um über eine bestimmte Sache etwas zu erfahren, lernt aber 10 andere Dinge.
Mhm.
Und fängt an, sich dafür zu interessieren, wird dann entsprechend weitergeleitet und kommt so richtig in diesen Wissensdurst, weil das war früher anders. Früher war YouTube ja für mich jedenfalls eher Musikvideos schauen oder ne, wenn irgendwie, keine Ahnung, sporttechnisch was war oder halt irgendeinen Quatsch gucken, irgendwelche ABC-Videos oder sonst was. Und heutzutage kannst du Sprachen lernen mit YouTube, du kannst dir alles beibringen lassen. Auch für mich interessant unternehmerisch.
Mhm.
Ich höre mir liebend gerne YouTube-Videos von anderen Unternehmern an und übernehme vielleicht Teile oder wiege bestimmte Meinungen ab. Oder also du hast ja, egal um was es geht, Kochen, Aquaristik, Technik, Komponenten. Mein erster Weg, wenn ich mir was Neues kaufe, eine neue Kamera kaufe, ich gucke mir auf YouTube irgendwelche YouTuber an, die entsprechende Sachen bewerten.
Ja.
Ne? Natürlich kannst du fehlgeleitet werden. Jeder kann immer fehlgeleitet werden. Und vieles, wo man nicht denkt, dass das irgendwie bezahlt ist, da steckt eine Bezahlung dahinter. Aber trotzdem, wenn du mit Kopf da dran gehst, ist YouTube ein ganz fantastisches Werkzeug.
Ja, muss ich nämlich sagen, finde ich auch. Also gerade der Lernaspekt. Wir waren ja 2019, war ich ja mit 10 anderen YouTubern da in Berlin auf dem YouTube Next Up Camp. Und einer dabei, Mathe Peter, macht halt Mathe-Videos.
Ja.
Ne? Und ich hatte Mathe als Abiturfach. Mathe war mein erstes Abiturfach. Und im Rückblick muss ich sagen, Mathe hat mir meinen Abiturschnitt versaut.
Mhm.
Ja, weil einfach die Klausur im Abi scheiße war.
So. Mhm.
Und dann der Schnitt im Arsch. Also weiß ich tragisch, habe ich nicht gebraucht. Ne? Aber war irgendwie ärgerlich. Und zu dem Zeitpunkt gab es das noch nicht.
Bei mir gab es das, ne?
Da hatte ich noch keinen auf YouTube, der mir irgendwie Zeugs erklärt hätte. Und mittlerweile denke ich so, Alter, wie geil.
Klar, bei mir fing das an gerade. Da waren die ersten YouTube-Accounts, die angefangen haben, quasi auch Mathe-Geschichten zu erklären, wo ich Abi gemacht habe. So ganz in den Startlöchern. Heutzutage ist das ja Wahnsinn.
Ja.
Also mein Bruder ist 8 Jahre jünger als ich. Und der hat Abi gemacht vor 2-3 Jahren.
Mhm.
Und wie allein die Lernstruktur sich verändert hat durch das Medium YouTube, ist unglaublich.
Weil du kannst ja, also ohne jetzt irgendeinem Lehrer zu nahe treten zu wollen, aber nicht jeder Lehrer ist halt didaktisch besonders gut.
Nicht nur das, nicht jeder Lehrer hat die Zeit überhaupt,
genau, klar,
auf bestimmte Themenbereiche einzugehen.
Ja. Und dann hast du halt YouTuber, die halt irgendwelche Integralrechnungen voll geil finden und da super Spaß selber dran haben und das ja dann auch ganz anders transportieren können.
Ja.
Und dann hast du da auch auf einmal Spaß dran und denkst, was für ein Quatsch, warum habe ich da jetzt Spaß dran? So, ne? Und das finde ich auch richtig geil. Oder auch was du sagst, mit denen sich vorher irgendwie so Reviews angucken. Habe ich jetzt auch wieder gemacht, hier mit der Uhr, ne? mit der Garmin. Ich wollte halt eine andere Laufuhr haben, weil andere Trainings und so. Und her geguckt.
Der Jogger unter sich.
Und dann halt kommst du auch irgendwie auf die krassesten Vergleiche, wo Leute irgendwie, weil es ja hauptsächlich dann so um das GPS-Tracking geht, wie genau ist das, wie sauber kannst du die Strecke damit tracken und so. Mhm. Und dann machen die absurdeste Testaufbauten mit irgendwie vorher eingemessenen Streckenverläufen, die dann mit anderen GPS-Geräten verglichen werden.
Und das Gleiche, das ist der Witz daran, das Gleiche denken die über dich.
Ja,
die
sagen, wahrscheinlich.
Ich hatte hier Platz, ich habe mir überlegt, ein Aquarium zu machen. Und da habe ich einen Deppen gefunden, der hat seine ganze Bude mit Aquarien zugekleistert und testet einzelne Lampen für dieses Hobby. Das ist unglaublich.
Ja.
Und genau das ist der Witz an der Sache. Ja.
Aber das ist schon cool, muss ich auch sagen. Ich hatte das nämlich noch so gerade eben, da fing das so gerade an, als ich in der Fahrschule war. Weil ich habe nämlich den Großteil meiner Theorieprüfung noch wirklich mit den Fragebögen gemacht. Du hast halt die Papierbögen mitgenommen, da so eine transparente Folie draufgelegt und dann die Sachen angekreuzt.
Wie alt bist du?
34.
Ja, uns unterscheiden 5 Jahre, guck mal. Was und 5 Jahre ausmacht, das kenne ich alles nicht mehr.
So kurz vor der Theorieprüfung habe ich die erste CD gekriegt oder gefunden, wo halt die Fragen dann halt als Computerspiel sozusagen drauf waren. Ja. Und ich dann nämlich so irgendwie so die letzten 6 Wochen oder so konnte ich dann halt am PC lernen. Und musste nicht mehr die scheiß Blätter jedes Mal mitnehmen.
Digitalisierung.
Ja.
In Tobias Garisch Jugend.
Aber da muss ich echt sagen, bin ich ganz froh, zu dieser Generation zu gehören, weil wir diese Transition von gar keine digitalen Medien hin zu 100% digitalisiert so komplett mitgenommen haben. Und das finde ich ehrlich gesagt sehr, sehr attraktiv. Weil ich kann halt auch noch vernünftig sagen, das klingt jetzt so wie irgendwie Opa erzählt vom Krieg, aber ich kann halt noch sagen, wie es war, Dinge aus dem Radio auf Kassette aufzunehmen.
Ja, das habe ich auch noch, ja.
Ne? Also das kommt noch mit dabei.
Oder eine Karte zu lesen.
Ja.
Solche Sachen.
Und ich weiß noch, wie meine Eltern halt den allerersten Computer angeschafft haben. Damals noch ohne Internetanschluss. Dann kam irgendwann der erste Internetanschluss. Dann konnte man nicht telefonieren, wenn irgendwer im Internet... Ne? Also solche Scherzwürde. Jetzt denkst du, was für ein Quatsch. So. Aber ja. Und das finde ich tatsächlich ganz interessant, weil man dann auch diese Lernstruktur komplett so mitgenommen hat. Also man hat selber sich da mitentwickelt.
Mhm.
Und das, glaube ich, gibt tatsächlich manchmal einen Vorteil, wenn man noch so auf ältere Erfahrungen zurückgreifen kann. Für den Fall, dass tatsächlich mal irgendwie was ausfällt oder so.
Wenn du in der Lage bist, mit der fortschreitenden Digitalisierung mitzukommen, was immer schwieriger wird, dann ja, weil... Sonst bleibst du stehen und hängst natürlich genau in dem, was du jetzt wertschätzend meinst, aber da kannst du ganz schnell festhängen.
Ja, das stimmt.
Also das sind 2 Komponenten, die du zusammenfügen musst, finde ich. Ne? Du musst trotzdem aber immer dich füttern mit Neuerungen und das ist gar nicht so leicht.
Ja, das stimmt. Ja. Das fand ich auch ganz interessant. Wann, ich würde das sogar noch erweitern auf warum, habt ihr die Entscheidung getroffen, eine eigene Marke zu gründen? Du musst anfangen.
Eine eigene Marke gründen. Ich habe ganz viel schöne Sachen in diesem Hobby sehen dürfen und meine Zuschauer durften das miterleben, wie andere ganz fantastische Bereicherungen zum Hobby beigetragen haben.
Mhm.
Und ich wollte das auch. Und ich habe das in Form der Videos gemacht. Und habe gemerkt, dass es andere Leute inspiriert und dass angefangen wurde, bestimmte Aquarien auf meinem Kanal, die wurden nachgebaut. Also plötzlich hast du 3-4 Mal das gleiche Aquarium gefühlt in Instagram gefunden, aber an unterschiedlichen Standorten. Da dachte ich so, okay, gut, das muss ja irgendeinen Ursprung haben. Und ich glaube, dieses zur Szene Beitragende war für mich der Grund, auch eine Marke zu gründen, um das Ganze nochmal zu festigen. Und mein Konzept ist immer gleich geblieben. Mein Konzept beschreibt die Optik, die schon seit Video 1 im Vordergrund stand. Die Optik eines Aquariums ist für mich ganz entscheidend. Neben der sind wir zwar wieder beim Thema, aber neben des Tierwohls.
Ja.
Und das in Einklang bringen. Das beschreibt meine Einstellung zum Hobby und all meine Videos eigentlich sehr gut. Und das war für mich dann sehr naheliegend, das quasi in auch ein Produkt mit einzubringen. Mhm. Na, da gibt es jetzt momentan zwei verschiedene. Da wird es aber auch immer mehr geben, die eben nach genau diesem Schema passen. Mhm. Und die somit auch zu mir und zu dem, was ich verkörpern möchte, passen. Mhm. Und das war Anreiz dafür, eine Marke zu gründen oder ein Brand in dem Sinne.
Ja, ja. Ja, ich, also den Weg würde ich ähnlich beschreiben. Ich habe immer, also für mich war immer im Vordergrund, ich möchte Leuten eine Anlaufstelle bieten, wo sie die Informationen kriegen können, die ansonsten einfach, so wie ich das ja auch selber mit erfahren habe, als ich mit Aquaristik eingestiegen bin, die du dir sonst einfach aus diversesten Quellen erstmal selbst zusammensuchen musst und selbst dann immer noch nicht weißt, passt das jetzt so oder nicht. Sondern du musst es eigentlich erst ausprobiert haben, um dann sagen zu können, ja stimmt, das war richtig so. Oder halt auch zu sagen so, nee, da, also wenn er das so macht, das hat für mich gar nicht funktioniert. Weil da kommt halt auch mit rein, dass eben, und das finde ich tatsächlich immer noch sehr schade, in dem Hobby Aquaristik, dass man sich sehr schnell auf eigene Abläufe versteift und der Meinung ist, ja, aber es muss doch so funktionieren und wenn du das anders machst, dann hat man sofort den Drang zu sagen, boah, mach das mal lieber so, das ist aber nicht so geil.
Ist halt hobbytypisch, das gibt es in
wahrscheinlich, jedem Hobby. Also wahrscheinlich, ja.
Dieses Prinzip, was funktioniert hat und womit Scheuklappen entsprechend gehandelt wird.
Und deshalb wollte ich nämlich immer für meine Videos, und das, ich hoffe, dass ich mir das bisher auch beibehalten habe, zumindest ist das mein Ziel, sagen, dass ich halt einerseits Informationen zusammentrage und aggregiere, damit andere das nicht tun müssen, damit es halt eine zentrale Anlaufstelle gibt. Deshalb gibt es auch mittlerweile irgendwie fast 800 Videos halt einfach.
Das muss man auch erstmal schaffen.
Und gleichzeitig das aber immer zu unterfüttern mit der eigenen Erfahrung, die damit entstanden ist, um halt auch direkt diesen Beweis zu liefern, dass es funktioniert. Und das ist halt beispielsweise auch immer das, weshalb ich auch gerade das Medium YouTube so gut dafür finde, weil ich kann halt was darüber erzählen, wie ich meinen Filter aufbaue, wie ich meinen Bodengrund kombiniere, keine Ahnung was. Und andere Leute können anderer Meinung sein und sagen so, nee, das würde ich aber nicht so machen, das würde ich anders machen. Dann kann ich aber immer hergehen und sagen, kannst du natürlich tun, dein Aquarium, tu was du möchtest, aber du siehst bei mir auch, dass es funktioniert. Ich erzähle dir das nicht nur, sondern du siehst da dieses Aquarium, das funktioniert nach exakt dem, was ich dir gerade beschrieben habe. Jetzt seit Zeitsumme X und so sieht's aus. Und das halt immer sozusagen gleichzeitig mitzuliefern zu den Informationen. Mhm. Das war immer so mein Ziel überhaupt mit diesem Kanal. Und dass dann halt eine Marke raus entstanden ist, war, weil man dann irgendwann, wie du auch schon sagst, dann halt an Punkte stößt, wo man sagt so, ich kann da jetzt Produkt A nehmen, Produkt B nehmen, Produkt C nehmen, aber ich hätte eigentlich gerne noch ein bisschen was anderes. Und weil tatsächlich nämlich die Idee für die Markengründung von AquaOna basierte tatsächlich auf dieser Schlauchgeschichte. Mhm. Auf diesen grauen
Silikonschlauch. Ja, du hast diese Farbe gesucht.
Genau. Und ich bin damit mit völlig anderen Sachen eingestiegen. Ja. Ich bin mit meinen Tools eingestiegen, mit den Toolbags eingestiegen. Toolbags waren tatsächlich auch so eine Geschichte, weil die gab es einfach nicht. Die gibt es immer noch nicht so richtig, ehrlich gesagt. Ist natürlich auch ein sehr spezielles Produkt, muss man wollen. So, ne? Ist ja auch nicht nötig. Kannst du einfach deine Tools auch irgendwo hinlegen oder so. Aber der ursprüngliche Gedanke waren schon immer diese Schläuche, weil ich mich immer gefragt habe, ja, durchsichtige Schläuche schön und gut, musst du ständig putzen. Die anderen Schläuche sind halt grün durchsichtig oder braun durchsichtig, wo ich schon mal dachte, wer kommt auf die Idee, so eine Farbe zu nehmen? So, für was? Die ist nirgendwo sonst. Ja. Ich habe da, also selbst wenn ich ein klassisches, in Anführungszeichen, Aquarium habe, was irgendwie schwarz verklebt ist, was vielleicht eine Abdeckung hat oder so, aber wo passen da braune Schläuche zu? Ja. Keine Ahnung, ne? Und halt auch diese Verlegbarkeit, das war immer ein super Pain, diese Schläuche irgendwo drauf zu quetschen. Mhm. Und ich dachte, ich habe einfach nicht verstanden, warum das niemand anders angegangen ist. Und im ersten Moment denke ich mir dann auch ganz häufig, ich kann nicht der Erste sein, der auf diese Idee kommt. Das kann nicht sein. Irgendjemand muss das doch schon mal überdacht haben.
Jetzt kommt so, aber ne? Genau der Punkt. Sicherlich hat das schon niemand überdacht, aber niemand ist so weit gegangen wie du und hat es auch umgesetzt.
Ja, vielleicht.
Du, also ich weiß jetzt nicht, inwiefern deine Zuschauer und Zuhörer in Abläufe, die du um dieses Produkt fertig anbieten zu können, alle gehst,
also involviert über, sind. Über ne? den Podcast schon sehr.
Okay. Ja, ja. Ne, das ist ja ein unglaublicher Weg. Das sind Investments, die getroffen werden müssen, bis sowas überhaupt steht. Und das ist, glaube ich, der Punkt, warum, ich will dir jetzt nicht absprechen, dass du der Erste warst, der die Idee hatte.
Also
aber das ist oft der Grund, warum ich auch sage, ich habe es zum Beispiel mit den Magnetsteinen gesehen. Ne, das ist so viel Arbeit und so viel Aufriss. Ich unterhalte mich mit Tolga da oft drüber. Das wird gar kein anderer machen.
Mhm.
Und auch das, was da hinten dran hängt, das sieht ja der Käufer gar nicht.
Klar.
Und das muss man sich immer bewusst machen, auch wenn jetzt vielleicht jemand zuhört, der sagt, hey, das klingt alles toll, ich habe auch eine Idee, die würde ich gerne umsetzen, dass man sich vorab erstmal klar macht und erstmal richtig kalkuliert. Und das musste auch ich lernen, ganz knallhart lernen, was ist eine richtige, realistische Kalkulation.
Ja.
Und dann abwiegt, möchte ich das nicht. Und das wollte ich nur sagen, das ist der Unterschied. Du hast dich dafür entschieden und deswegen ist dieses Produkt unter deinem Namen erhältlich.
Ja, ne, und tatsächlich auch war das ja mit einer der Gründe für die Entscheidung, zuerst mit anderen Produkten zu starten.
Ja.
Weil die nämlich leichter produzierbar waren zu diesem Zeitpunkt und mit weniger Vorinvestitionen.
Ja.
Ne, und dann hat man sozusagen etwas, wo man vielleicht gar nicht so sagt, ey, das repräsentiert jetzt total gut meine Marke. Denn die Tools, die ich anbiete, die klassischen Tools, sind Zukaufprodukte. Natürlich.
Mhm.
Das sind Zukaufprodukte, die bieten alle anderen auch an. Nur ich laser da mein Logo drauf und alle anderen lasern da ihr Logo drauf. Aber die Schere darunter ist komplett identisch.
Ja.
Das ist komplett austauschbar. Ne? Kann ich auch offen sagen. Das ist ja kein Geheimnis. So, ne? Aber das ist dann halt etwas, was halt leichter umzusetzen war, als diese komplette Neuheit, in Anführungszeichen, zu sagen, ich brauche die Schläuche in diesen Maßen mit exakt dieser Farbe, in diesem Härtegrad, wo dann halt, ne, das habe ich ja auch schon häufig erzählt, wo dann halt der Hersteller sagt, ja, kein Thema, 1,5 Kilometer bitte. Und dann denkst du dir so, das ist vielleicht ein bisschen viel Geld jetzt. Und dann kann man halt aber erstmal über andere Sachen halt so ein bisschen ansparen, um dann irgendwann halt in der Lage zu sein, das dann halt machen zu können. Aber das ist dann auch so der Hintergrund für die Markengründung tatsächlich gewesen. Weil ich glaube, wenn es nur um YouTube gegangen wäre, weiß ich nicht, ob ich wirklich eine Marke angemeldet hätte. Also ich meine, gut, der Name war natürlich schon immer da und vielleicht hätte es Sinn gemacht, früher oder später den ohnehin schützen zu lassen.
Mhm.
Klar. Aber ja, weiß ich nicht. Also es hing dann tatsächlich sehr, sehr, sehr an den Produkten, dass sie gesagt haben, okay, jetzt brauchen wir bitte auch Markenschutz und Zeugs und so.
Auch solche Dinge, die kommen dann. Die berücksichtigst du ja am Anfang nicht.
Ja.
Aber das sind alles administratorische Sachen, die dann da einhergehen, wo du dich mit Produkthaftpflichtversicherungen auseinandersetzt.
Ja.
Das denkst du ja nicht, wenn du eine solche Idee hast. Da denkst du ja nicht
im Ansatz. Weißt du gar nicht, dass das existiert.
Ja. Ja. Das aber so umso Ding. Spannender, solche Wege zu gehen. Für mich ist das ja auch so, dass ich jeden Tag was Neues lerne und ich natürlich bestrebt bin, alles richtig zu machen, aber einem auch die eigenen Grenzen sehr schnell aufgezeigt werden und einem auch mal die Wissenslücken dargelegt werden, wie wenig man weiß. Und egal für wie gebildet du dich hältst, gerade in solchen Sachen, da gibt es ja ganze Internets, die du gefühlt füllen könntest mit Informationen, die dich dann wieder eines Besseren
belehren. Ja, klar. Das ist schon krass. So, Frage an uns beide. Wie sieht eurer Meinung nach die Aquaristik der Zukunft aus? Jetzt kommen die ganz, ganz easy Themen
ja.
So nebenher.
Gut, Punkt. ja, möchtest du anfangen?
Ich glaube, dass Aquaristik auch durch die ganzen Diskussionen, die wir so in den letzten 1-2 Jahren ja miterlebt haben, ich meine, wir hatten diese ganzen Petitionsgeschichten mit dem Finning beispielsweise, wir hatten die ganzen politischen Diskussionen um sowas wie Wildimportverbot oder so. Ich glaube tatsächlich, dass das Hobby, wie wir es jetzt aktuell haben, was die Bandbreite der vor allem Tiere, die wir kaufen können, dass das abnimmt.
Mhm.
Weil ich nämlich tatsächlich davon ausgehe, dass so Geschichten wie Wildimportverbote irgendwann kommen werden. Vielleicht nicht direkt die komplette Bandbreite, vielleicht sagt man erstmal, nee, keine Ahnung, irgendeine Kategorie wird es geben, die dann irgendwie erstmal wegfällt. Und dass das einerseits dafür sorgt, dass das Thema Nachzucht noch mehr in den Vordergrund rückt und andererseits aber auch dafür sorgt, dass, glaube ich, das Thema Aquaristik vielleicht ein bisschen generell sensibler wird für das, was es ist, wenn man jetzt auf sowas wie Biotop-Aquaristik schaut. Ich glaube tatsächlich, dass Aquascaping da nicht das Aushängeschild ist, weil wir halt sehr, sehr vornehmlich die Optik in den Vordergrund stellen, was unter Nachhaltigkeitsaspekten nicht unbedingt immer richtig ist. Klar. Vor allem, wenn man halt sagt, ich halte da jetzt halt ein Tier drin, was vielleicht unpassend ist für das Layout. Wobei ich da auch sagen muss, man kann halt ein Aquascape natürlich auch so gestalten, dass es tiergerecht ist. Finde ich, kriege ich auch bisher ganz gut hin in meinen Aquarien immer. Aber natürlich gibt es auch Negativbeispiele, das will ich ja gar nicht ausschließen. Aber das tatsächlich meiner Meinung nach wahrscheinlich Aquaristik so in den nächsten 10, 15 Jahren, was Tiere angeht, eingeschränkter sein wird als jetzt. Gleichzeitig, was Technik angeht, effizienter sein wird als jetzt. Ich meine, das haben wir schon gesehen mit der LED-Technik, spätestens. Wobei auf der anderen Seite, lustigerweise, ich meine, ich habe jetzt auch LEDs über dem Meerwasserbecken hängen, da hat je, also pro LED 130 Watt. Ja, also vorher hat es halt 150 Watt HQI drüber. Also ehrlich gesagt, strommäßig so viel gespart ist da jetzt auch nicht. Aber zumindest sowas wie Wirkungsgrade sind natürlich deutlich höher geworden. Filter haben sich lustigerweise quasi gar nicht verändert.
Haben auch nicht allzu viel Leistung.
Ja. Aber das ist auch immer nur so vom technischen Aufbau her immer das Gleiche geblieben. So. Aber ich glaube schon, dass da eigentlich noch ein bisschen was gehen müsste. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass da jetzt alle auf ihren aktuellen Produkten sitzen bleiben und sagen, so, das Ding ist jetzt durchdesignt, das bleibt jetzt halt so. Weiß ich nicht.
Es gibt sicherlich Hersteller, die so denken.
Ja, bestimmt.
Ich sehe die Zukunft der Aquaristik sehr zwiegespalten. Habe auch sehr viel Kontakt zu, jetzt eher im Meerwasserbereich, aber eben zu den Big Playern, zu den großen Firmen, die da entsprechend umherwandern. Und rede da sehr gerne mit denen darüber, was deren Meinung ist, weil die natürlich direkt am Endkunden sitzen oder eben auch an den Händlern sitzen etc. pp. Sehr, sehr spannend, diese Thematik. Und ich brühe das immer gerne wieder auf, weil ich will das auch greifen können. Wie sieht's denn da aus in den nächsten Jahren, wo wir wieder beim Thema Marke sind? Du investierst ja nicht in einen Bereich, den du vom Aussterben bedroht ansiehst. Ne? Und ich glaube, dass es wesentlich wichtigere Themen Umweltschutz gibt als jetzt solche Sachen, die man behandeln müsste, die viel dringlicher sind, auch in Deutschland. Mit denen beschäftige ich mich mehr und mehr. Solche Inhalte kommen, was Artensterben angeht, etc. pp. Aber ich weiß auch, und das wissen wir alle, dass die Politik nicht unbedingt nach der persönlichen Auffassung einer Priorität vorgeht.
Klar.
Von daher, das kann ist ganz schwierig zu definieren.
Ja, ja, ja.
Das kann man nicht einsehen. Das kann man nicht einsehen. Weil ich glaube, dass da, wenn das an die falsche Person gerät, die entsprechend am Hebel sitzt, ganz schnell vorbei sein kann. Es sind ganz viele Stimmen, die das als völlig unwahrscheinlich betrachten. Also ich habe alles gehört. Und ich frage jeden. Du kennst mich ja. Ich frage immer freischnauze raus. Und da kriegst du die wirresten Theorien vorgelegt. Aber ich persönlich glaube, dass wir die Aquaristik noch lange Zeit haben werden.
Ja, definitiv.
Die Form wird sich etwas verändern. Aber ich glaube, dass wir damit sehr, sehr gut hantieren können. Wie du vorhin ja auch schon meintest, es gibt ja schon ganz viel, was es auch wildfangunabhängig gibt. Und das wird auf jeden Fall weiter so bestehen bleiben.
Ich glaube, ich muss jetzt auch nochmal nachschießen. Nicht, dass das jetzt irgendwie negativer gerade klang, als ich es eigentlich gemeint habe. Also ich meine natürlich auch nicht, dass jetzt Aquaristik irgendwie dann vom Aussterben bedroht ist oder so.
Nein, ich glaube, dass
Änderungen, die vielleicht von vielen als negativ empfunden werden, glaube ich, werden langfristig nicht negativ sein für das Hobby. Das ist einfach so das, wie ich das sehe. Weil ich habe auch so ein bisschen, ich bin es aber auch so ein bisschen tatsächlich durch die Corona-Phase ein bisschen leid geworden, dass alle Leute in allem immer sofort nur den maximal negativen Output sehen. Das ist irgendwie mir so in dieser Zeit viel entgegengebracht worden, noch nicht mal nur beruflich, auch privat ganz viel, was mir mittlerweile echt so ein bisschen auf den Geist geht, weil ich halt ganz grundsätzlich so ein extrem optimistischer Mensch bin und ich mir das nicht von außen kaputt machen lassen will, sozusagen. Yeah, yeah. Und deshalb halt auch so diese Geschichte, weil ich glaube tatsächlich, dass viele Aspekte, die im ersten Moment negativ klingen, langfristig gesehen entweder nicht negativ sind oder sogar positive Effekte haben würden.
Ich glaube, wir haben einen sehr großen Teil dazu beizutragen. Mit unseren Videos, mit unseren Inhalten, der gesamte Social-Media-Bereich, der ja das Bild nach außen oftmals zeigt. Mhm. Und ich glaube, wenn der sich einspielt in eine bestimmte Richtung, die man auch gesellschaftlich vertreten kann. Mhm. Ne, du kannst es nie jedem recht machen. Also ich sehe unter meinen Kommentaren, wo ich meine Hand ins Feuer lege und sage, dem Tier geht es da richtig gut. Das ist eine Nachzucht, die hat ultra viel Platz. Ich sehe Kommentare, die würden am liebsten dem Halter an die Gurgel gehen. Ne, also du kannst es nie jemandem recht machen. Aber ich glaube trotzdem, dass wenn du das Bild einmal in eine bestimmte Richtung schiebst im Social Media, dass das erhebliche Vorteile auf solche Entscheidungsträger hat.
Ja.
Weil entsprechend natürlich auch der Druck auf solche Personen mehr oder weniger wird dadurch.
Ja, klar.
Weiß nicht, ob man das so nachvollziehen kann. Aber so denke ich halt darüber, ja, ne? dass man einmal nach außen hin das möglichst richtig darstellen muss, wie es sein sollte. Und da würde ich dir auch mega gerne Frage stellen, weil ich weiß auch, dass du damit konfrontiert wurdest. Hm? Du als YouTuber hast ja eine Vorbildfunktion. Hm? Wenn du jetzt etwas baust und es geht schief, aber du hast es schon gezeigt, wie gehst du damit um? Wie nimmst du Stellung zu etwas, was du quasi deinem Publikum falsch gezeigt hast?
Ja, finde ich ganz interessant. Also erstmal muss ich sagen, ja, natürlich, mit Reichweite entsteht eine gewisse Verantwortung.
Ja.
Ich möchte aber trotzdem auch immer für mich persönlich betonen, ich bin trotzdem nicht dafür verantwortlich, was Leute mit meinen Informationen tun.
Ist auch richtig. Ne?
Also wenn ich jetzt sage, mach das so und irgendjemand macht das so und sagt dann, bei mir hat es nicht funktioniert, so, ja, dann hat es nicht funktioniert, ist aber ehrlich gesagt auch nicht mein Problem. Mhm. Also da, finde ich, muss man sich schon auch von distanzieren. Natürlich versuche ich halt keinen Quatsch zu erzählen, so ganz generell. Aber das ist ja auch das, was ich vorhin meinte mit, dass man idealerweise in meinen Videos auch mal gleichzeitig sieht, wie etwas gerade funktioniert. Tatsächlich, interessanter Punkt, was du ansprichst, was ja im Endeffekt mit meinem Meerwasserbecken passiert ist, mit dem Nios. Weil habe ich halt am Anfang auch gesagt, so ja, jetzt ist so und so und ich bräuchte langsam mal ein bisschen Nährstoffe und ich hau jetzt hier diesen Dünger dazu und dann auch im Video danach gesagt, hier ist übrigens immer noch nicht hochgegangen, ich glaube, dass das Gestein das alles gespeichert hat und habe immer mehr dazu gegeben. Mhm. Und zwar nachweislich ein Fehler. So, ne? Weil der Test konnte es halt nicht anzeigen. Es war nicht so, dass nichts drin war. Es war was drin, ich habe es nur nicht gesehen. Ich konnte es nicht nachweisen.
Ja.
Was aber halt, entweder hätte man sich an die Anleitung gehalten oder hätte man ein anderes Testverfahren gewählt, beides funktioniert hätte, was ich beides nicht getan habe. Und lustigerweise kam da, und da habe ich nämlich tatsächlich auch noch vor, ich muss mich unbedingt mal bei ihm melden, mit Jonas noch mal zu reden, also mit Jonas Aqua.
Ja, ja, ja.
Weil der mir nämlich auch im Nachhinein auf diese Videoreihe sagte, dass Leute bei ihm angefragt hätten und gesagt haben, ey, bei Tobi habe ich das so und so gesehen. Und er musste dann sagen, so ja, aber dann guck auch mal noch mal hin, weil das ist ganz schön in die Hose gegangen. Mhm. Und das ist natürlich ein Punkt, ne? Also dass Leute das sehen und wie du schon sagst, irgendwann funktioniert es dann bei mir nicht mehr. Aber deshalb ist mir halt auch wichtig, dass es dann nicht mehr funktioniert, auch aktiv zu zeigen. Ich meine, ich kann halt auch nicht in die Zukunft gucken. Ja. Ne? Ich kann ein Aquarium aufbauen, kann das begleiten und wenn es halt irgendwann nicht funktioniert, funktioniert es irgendwann nicht, dann zeige ich das aber genauso. Das habe ich auch schon immer so getan. Aber ich kann natürlich nicht vorhersagen, dass das passiert, weil wenn ich es wüsste, würde ich es nicht machen.
Mhm.
Also dann müsste man ja quasi so weit gehen zu sagen, man darf den Prozess eines Aquariums gar nicht mehr zeigen, sondern zeigt das quasi erst dann, wenn es wieder abgebaut wird und hat aber vorher 2 Jahre lang die ganze Zeit mitgefilmt und macht am Ende dann ein Video, um diesen gesamten Prozess zu begleiten. Wäre sicherlich auch ein interessantes Video, aber ist natürlich auch irgendwie bescheuert.
Also, ne? Aufwandstechnisch enorm. Aber umso spannender, deine Meinung dazu nämlich zu hören, weil ich bekomme solche Fragen natürlich auch.
Mhm.
Ich habe eine andere Funktion, weil ich primär als Moderator in die ganze Thematik eingehe. Aber ich habe natürlich das Problem, dass ich ungefiltert Informationen bekomme, die nicht irgendwie, du recherchierst ja viel, die irgendwo im Internet nachweislich Quellen Angaben technisch belegbar sind, sondern vor mir steht jemand, der mir auch gar nicht bewusst teilweise was Falsches erzählen will, aber der halt seiner Meinung nach das Hobby so präsentiert, wie er es empfindet.
Und das finde ich auch noch, also mach es mal weiter.
Ist spannend, weil ich muss natürlich dann meinem Publikum gegenüber auch so ehrlich sein und vielleicht etwas rausnehmen, wo ich ganz genau weiß, oh, das hat derjenige jetzt falsch verstanden.
Ja.
Sprich, es richtet sich, was man bei mir auf dem Kanal sieht, schon immer nach meinem Wissensstand, der aber auch begrenzt ist.
Klar.
Keiner kann alles wissen.
Klar.
Und wenn jemand davor steht und erzählt mir eben, dass dies und jenes Tier ein bestimmtes Verhalten hat, ich finde das nicht in Google, sind ja auch die Möglichkeiten begrenzt, dann gebe ich das so frei und bekomme dann aber Kommentare von Zoologen, von Biologen, die sagen so, also was ist denn das? Das stimmt ja überhaupt nicht. Kommt zum Glück sehr selten vor, muss man auch sagen, aber das ist genau das gleiche Ding wie bei dir. Du bist in der Verantwortung, dass Tieres teilweise ja auch,
klar,
weil vieles wird nachgemacht. Deswegen sehr spannend, da deine Meinung zuzuhören.
Dazu zwei Sachen. Einmal, finde ich ganz spannend, weil ich lustigerweise diese Geschichte mit Leute erzählen was und man überprüft es dann und so, das wird mir manchmal zum Vorwurf gemacht von anderen, auch von anderen Kanälen tatsächlich, dass gesagt wird, ja, ich müsse ja auf Quellen zurückgreifen, weil ich die Erfahrung nicht hätte.
Mhm.
Ich sage so, Alter, so funktioniert wissenschaftliches Arbeiten nicht. Wenn wir so weitergehen würden, dann wäre keinerlei technologischer Fortschritt in dieser Welt jemals entstanden. Weil du
dich nur auf altes berufst.
So, richtig. Weil, ne, also ich muss ja schon etwas haben, auf was ich mich beziehen kann, von dem ausgehend ich dann weiterarbeiten kann. Und dann zu sagen, mir fehlt Erfahrung, deshalb suche ich Quellen. Sorry, aber dann hat man halt noch nie eine Uni von innen gesehen, wenn man so, also das funktioniert als Argumentation halt gar nicht.
Ja.
Ne? Das finde ich total seltsam, weil ich da auch ganz ehrlich nicht weiß, wie ich damit umgehen soll, weil das halt eine Sicht auf Erkenntnis ist, die meiner Meinung nach keine Erkenntnis ist, weil du dich halt auf eine eigene Erfahrung verlässt, was nicht schlecht ist, die aber nicht verallgemeinbar ist.
Ja.
Wie willst du das tun? Du kannst eine persönliche Erfahrung mit einem Sample und selbst wenn du 10 Aquarien hattest, wenn du 100 Aquarien hattest, das ist kein Vergleich zu dem, was an wissenschaftlichen Studien übernommen werden kann.
Ja.
Und das finde ich schon mal ganz, ganz schwierig. Und das ist halt auch der Grund, warum ich wirklich gerne mittlerweile halt zu allen Videos, die irgendwie Informationen enthalten, immer Quellenangabe mit dazu schreibe.
Mhm.
Weil ich bin ja auch durchaus in der Lage, eine Quelle falsch zu lesen. Ich bin auch voll in der Lage, in einer Quelle irgendeine Information zu überlesen.
Ja,
und deshalb sage ich auch immer ganz bewusst in den Videos dazu, ich fasse euch das jetzt zusammen. Ich ergänze das mit dem, was ich bisher gesehen habe. Aber ganz im Ernst, ihr müsst mir nichts davon glauben. Da sind die Quellen, guckt selber rein. Ob das dann am Ende jemand macht oder nicht, ist halt dann wiederum nicht mal meine Verantwortung.
Ne? Ja. Ich glaube, viele, ich unterbreche dich nur ganz kurz.
Ja.
Ich glaube, viele sehen dich aber in einer Stufe der Verantwortung, die höher ist, als man sich selber vorstellen kann. Du weißt genau, wie Leute auf dich reagieren teilweise. Ich kenne dich. Du bist einfach ein grundauf sympathischer, angenehmer, cooler Typ. Leute sehen dich, die dich seit 3, 4, 5 Jahren auf YouTube verfolgen, sehen dich zum ersten Mal und erstarren.
Ja.
Ne, vor Ehrfurcht. Und dieser Respekt, der dir gegenübergebracht wird, der stellt natürlich den Tobi, der du eigentlich von Natur aus bist, ein bisschen in den Schatten und bringt halt den Aqua-Owner Tobi nach oben, der gefälligst das Richtige zu sagen hat. Und das Verhältnis ist ganz schwierig zu treffen.
Wahrscheinlich, ja.
Weil du bist du und du hast die Fähigkeiten, die du hast und du hast die Möglichkeiten, die du hast und teilweise sind sie begrenzt. Und wenn du dich in etwas reinsteigerst, ich habe dich kennengelernt, du bist sehr akribisch, dann suchst du dir die ganzen Quellen zusammen. Wenn jetzt aber eine Quelle fehlerhaft ist oder wenn du etwas falsch verstanden hast, dann bist es ja du, dann ist es der Tobi, der etwas falsch versteht, der das aber als Aqua-Owner präsentiert. Aber die meisten Leute kennen den Aqua-Owner nur und haben die Sicht auf den Aqua-Owner. Und das Verhältnis ist ganz schwierig, glaube ich, zu verstehen, weil du eben eine in der Öffentlichkeit, auf jeden Fall in der Aquaristik stehende Person bist. Ne?
Das ist krass. Ich meine, ich kann ja dann auch immer nur machen, was ich ja dann auch jedes Mal tue, also gerade wenn es so umgeht, irgendwie ein neues Aquarium aufzubauen. Auch mit dem Naios war das so. Oder ganz generell mit den allerersten Meerwasservideos. So ganz die allerersten, die ich gemacht habe. Wo ich immer gesagt habe, okay, pass auf, das ist für mich was komplett Neues. Ich habe davon wirklich jetzt noch keinen Plan. Das ist jetzt das Thema, was wir jetzt heute mal angehen. Ich zeige euch, wie ich das jetzt hier mache.
Ja.
Mit dem Wissensstand, den ich habe, nämlich quasi null. So, ne? Und darauf kommen dann ja auch schon Reaktionen und Kritiken, so von wegen, ja, aber das und das ist falsch, das und das hast du nicht erwähnt. So, ja, ich habe ja auch extra vorher gesagt, ich weiß das alles noch nicht. Ich mache das jetzt einfach erstmal, ich versuche das jetzt erstmal und gucke, was dabei rumkommt. Und diesen Prozess möchte ich aber trotzdem gerne dokumentieren, weil er trotzdem ja für den einen oder anderen hilfreich sein könnte, der vielleicht noch gar nicht weiß, an welchem Punkt er überhaupt ansetzen sollte. Und ich weiß zumindest schon mal, okay, wir müssen mit Salzwasser anfangen, aber wie, das sehen wir dann. Ne? Mhm. Und also häufig ist es ja auch so, dass ich gerade dafür tatsächlich auch die Kommentarspalte auf YouTube sehr mag. Weil es gibt immer Leute, die Dinge besser wissen als ich. Immer, in jedem Thema. Und ich finde es toll, wenn ihr das dann vernünftig und idealerweise auch noch in irgendeiner Form belegt in so Kommentare reinschreiben. Das ist auch mit der Grund, warum ich meine Kommentare so streng moderiere. Weil ich sowas gerne sehen will. Weil das ja auch für alle anderen, die das Video sehen, nochmal ein zusätzlicher Mehrwert ist. Weil die Person, die das bei mir drunter schreibt, hätte das irgendeiner anderen Person, die diese Frage vielleicht hat, ja nie gesagt. Die wären ja nie zusammengekommen. Und bei mir hat sie aber den Grund gesehen, das zu schreiben. Und damit ist es öffentlich und für alle anderen einsehbar. Und deshalb schmeiße ich halt sehr streng irgendwelche Quatschkommentare, die nichts mit dem Video zu tun haben, sofort raus. Weil ich nicht will, dass sowas dadurch untergeht. Mhm. Weil ich das oben haben möchte. Weil ich das wichtig finde. Ist halt auch immer eine Frage des Tons, wie sowas dann formuliert wird. Weil wenn man mir das einfach nur um die Ohren schmeißen will, dann habe ich da auch keinen Bock drauf. Ja. Ich finde, das ist auch nicht nötig. Aber gerade das mag ich eigentlich an YouTube und auch an der Kommentarspalte, dass sowas damit auch möglich wird. Mhm. Weil ich habe zum Beispiel auch in einem Video mal gemacht, da ging es darum, wie lange hält eigentlich so eine CO2-Flasche? Und das kannst du halt einfach nicht sagen, weil das hängt von zu vielen Faktoren ab.
Ja.
Also wie groß ist das Aquarium, welchen CO2-Gehalt willst du haben, wie lange wird beleuchtet, also wie lange wird CO2 verbraucht im Aquarium, wie viele Fische sind drin, weil die CO2 wieder ausatmen, ist unmöglich vorher zu sagen. Das habe ich gesagt, pass auf Leute, schreibt bitte mal eure Werte. Welche CO2-Flasche habt ihr? Wie lange wird beleuchtet? Wie viele Pflanzen habt ihr drin? Sowas halt. Schreibt das alles mal in die Kommentare, jeder von euch. Weil dann haben wir eine riesen Datenbank mit Erfahrungswerten. Und wenn du 2, 3, 4 davon gelesen hast, die auf dein Aquarium so ungefähr hinkommen, hast du eine sehr, sehr gute Schätzung darüber, wie das bei dir laufen würde.
Ja.
Und sowas kann man dann machen. Das kann ich alleine aber überhaupt nicht leisten, es geht nicht. Und dafür mag ich das dann wieder sehr.
Mhm.
Also, ja, es ist, manchmal ist es Flug, manchmal ist es Segen.
Ja, das stimmt.
Hier fragt noch jemand, das hast du doch garantiert schon gemacht. Hey, Tobi und Tobi, könntet ihr euch mal vorstellen, etwas in der Schweiz zu machen?
Ja.
Du warst aber schon mal ein paar Mal in der Schweiz,
oder? Ich war schon öfters in der Schweiz. Tatsächlich noch nicht für den deutschen Kanal, aber der Termin steht schon fest.
Okay, ja. Ja, ich war tatsächlich für YouTube noch nicht in der Schweiz. Mittlerweile hat aber einer der, ich weiß nicht, ob es der größte ist, bin ich mir nicht sicher, aber ein großer Einzelhändler in der Schweiz hat mittlerweile auch mein Produktsortiment aufgenommen. Mhm. Und es stand tatsächlich für vor Corona, standen 2 Workshop-Termine in der Schweiz, die dann aber durch Corona abgesagt wurden und bisher ehrlich gesagt auch nicht wieder hervorgeholt wurden.
Ja.
Also keine Ahnung, ob die nochmal stattfinden sollen oder nicht. Bisher weiß ich da nichts Neues. Aber theoretisch ist da auch der Wunsch da. So. Von daher, eigentlich sollte das mal irgendwann möglich sein.
Also bei mir ist auf jeden Fall der Termin in sehr naher Zukunft schon festgeschrieben und auch überfällig. Aber das lag bei mir an verschiedenen Projekten, die hier in Deutschland gelaufen sind, die ich etwas vorgeschoben habe, weil die Reise in die Schweiz natürlich auch immer ein bisschen Planung benötigt.
Mhm.
Und das wird jetzt aber kommen, weil da gibt's auch, boah, da gibt's so geilen Scheiß. Also die Meerwasserleute in der Schweiz, die Grüße gehen raus an dieser Stelle, die haben schon einiges drauf, auf jeden Fall. Das dürft ihr euch alle drauf freuen.
Da schließt sich die nächste Frage eigentlich an, weil die hätte ich auch so ein bisschen an dich. Was sind aktuelle Trends in der Meerwasseraquaristik? Vielleicht auch etwas, was du so in den letzten 2, 3 Jahren selber gemerkt hast bei den Aquarien, die du gesehen hast oder die du gefilmt hast, dass man irgendwann vielleicht angefangen hat, immer auf diesen einen Filter umzustellen. Ich habe so im Kopf dieser halt ein Clarity, dass der irgendwie so mittlerweile einfach so, ich habe das Gefühl, dass er als Standard angesehen wird und etwas, was man halt mittlerweile so macht.
Gefühlstechnisch so. würde ich das auch so sagen. Dadurch, dass ich jeder, der mal so ein bisschen durch die Videos klickt und mal schaut, was da jetzt drunter gebaut ist, ja, aber ich weiß auch, dass es von anderen Herstellern super Fließfiltern gibt. Greift natürlich immer gerne auf Erfahrungswerte zurück von Aquarianern, die sehr erfolgreich in dem Hobby sind. Klar. Ich denke, dadurch trägt sich sowas durch. Aber ich bin immer ein Fan davon, auch Firmen eine Chance, in Anführungsstrichen, klingt jetzt so erbarmungsvoll, aber ne, also dass man sich halt auch mal ein bisschen umguckt, bevor man immer den Standards hinterher rennt. Nichtsdestotrotz ist ein Clarisy natürlich ein guter Fließfilter. Aber trendtechnisch orientiere ich und auch mit meinen Inhalten mich meist weniger an Firmen oder an Technikkomponenten, sondern ich bin ja eher im Fokus der Tiere, die da eingesetzt werden oder eben des optischen Riffaufbaus oder eben so der Methoden der Meerwasseraquaristik im Allgemeinen. Das ist ja eher mein Fokus. Und was mir immer mehr auffällt, auch in Community-Geschichten, ist natürlich der Drang zur Nachzucht. Das wird ein absoluter Trend. Ganz viele Becken, wo nachgefragt wird, ey, was davon ist denn überhaupt Nachzucht? Und auch der lobende Aspekt, der dahinter kommt. Ich sorge enorm dafür, wie auch du deine Community kommentartechnisch etwas überwachst. Ich sorge enorm dafür, dass die Positivität bei mir erhalten bleibt. Ich mit meinem Charakter versuche, das beizutragen. Ich finde aber auch, dass es in der Community sehr gut funktioniert, weil ich ganz viele Leute habe, die einfach nur loben. Ich schaue mir ein Aquarium an und der Besitzer erzählt 20, 25 Minuten darüber, was er sich wie gedacht hat. Und in den Kommentaren siehst du einfach, wie sich die Leute freuen, dass dieser Mensch sich den Traum erfüllt hat oder entsprechend sein Becken ohne Sand zum Beispiel gemacht hat, sondern eine weiße Folie unten hingeklebt hat und die Leute sagen nicht, das sieht doch scheiße aus oder was weiß ich, sondern es kommt wirklich so dieses, hätte ich anders gemacht oder finde ich cool, wie funktioniert das und das? Ja, so diese Respekt vor der Arbeit anderer, den merke ich in den letzten 1,5, 2 Jahren, der steigt enorm.
Okay.
Das finde ich toll.
Ja, definitiv.
Ich kann nur abschätzen, wie es auf anderen Kanälen ist, aber ich kenne es auch ganz anders. Und das, um ans Nachzuchten-Thema anzuknüpfen, ist eben auch da der Fall. Ne? Cool, dass du die und die Nachzucht drin hast. Cool, dass du deine Korallenableger abgibst an andere Leute, die mit dem Hobby anfangen. Ne? So dieses gegenseitige Unterstützen, das merke ich, kommt mehr und mehr und das befürworte ich natürlich total. Und wenn man jetzt mal von allgemeinen Trends ausgeht, natürlich große Steinaufbauten verschwinden in Aquarien, die Technik wird immer besser, du bist in der Lage, mit wenig Lebendgestein oder auch mit gar keinem Lebendgestein auszukommen. Solche Sachen, ne, das ist typisch für die letzten 2, 3 Jahre. Das geht auch immer mehr ins Gespräch rein.
Ja, mir ist nämlich jetzt gerade, wo du es auch gesagt hast, mit der Folie, so Barebottom ganz generell ist ja irgendwie...
Wurde verrufen noch vor 3 Jahren. Ich habe auch aus dem Amiland Videos ja gepostet und habe ja auch deutsche Kommentare gesehen, die das verflucht haben. Und wie kann man nur sowas machen? Und all das wird mehr toleriert jetzt. Ja.
Denkst du, dass es da auch mit technischem Fortschritt zusammenhängt, dass das überhaupt möglich ist?
100%. Ja, okay. 100%. Die Becken sind ja früher gar nicht gelaufen, wenn du nicht entsprechend mit Lebendgestein geimpft hast. Das hat ja gar nicht funktioniert. Und heute sind wir da so weit, auch mit der Überwachung, eine ICP-Analyse, das wäre ja ein Traum gewesen früher, hätte es sowas gegeben.
Ja, klar. Ne?
Und entsprechend kann man sich sowas natürlich leisten, ein Aquarium ohne Sand zu machen. Und beseitigt natürlich auch Quellen für andere Probleme, die entsprechend einhergehen können. Das ist natürlich der Vorteil daran. Aber allgemein, die Überwachung ist natürlich ein Riesenthema. In der Meerwasseraquaristik, um auch die technische Komponente mit einzubeziehen, ist ja die Überwachung das Ding.
Ja,
derjenige ist der King, der einfach nur in seine App schauen muss und alle Wasserwerte hat und alle Einstellungen von Dosierpumpen bis zum Schlag mich tot. Das ist quasi der Trend der Meerwasseraquaristik in diese in diesen Automatismus hineingehen.
Ich meine, da steige ich jetzt ehrlich gesagt auch so ein bisschen mit rein. Ich habe ja den KH-Keeper da bei mir laufen und ich habe ja jetzt als ICP auch die von Refactory gemacht, die mir halt die Ergebnisse in die App reinschiebt.
Ja.
Wo ich halt nicht mal irgendwie ein dreiseitiges PDF kriege, genau, sondern halt schön aufgelistet mit Statistiken und Zeugs, alles in der App rein. Bin ich auch sehr gespannt, wie das so läuft.
Und ich glaube, das ist auch der Trend der Zukunft, um es auch immer einfacher zu machen.
Mhm. Ja, das ist, glaube ich, auch für mich so im Rückblick eine ganz große Erkenntnis gewesen, dass ich, also ich meine, Leute haben mir das im Vorfeld gesagt und da muss ich auch gestehen, ich bin bei sowas halt oft sehr vorsichtig, was Erfahrungen von anderen angeht, wenn ich sie überhaupt gar nicht beurteilen kann. Es ist nicht so, dass ich Leuten das nicht glaube, dass das so ist für die. Aber ganz häufig spielen ja auch viele Umgebungsbedingungen in eine bestimmte Erfahrung mit rein. Und ich weiß nicht, ob ich die dann auch haben werde oder nicht. Ne? Und Leute haben immer gesagt, ja, Meerwasser, wenn du das einmal komplett eingestellt hast, dann musst du damit echt wenig machen, dann ist das super pflegeleicht und keine Ahnung was. Ne? Aber als Neueinsteiger, wenn du noch nie eine Verbindung damit hattest, gehst du in so einen Laden rein, machst so einen Unterschrank auf und denkst so,
genau,
das soll jetzt einfach sein. So,
ja.
Ne? Das ist ja erstmal völlig überfordernd. Und halt gefühlt irgendwie einfach 10-mal so viel Technik wie ein Süßwasserbecken. Und mittlerweile muss ich aber auch sagen, ey, das Meerwasserbecken, also außer Scheiben sauber machen, ist da nicht viel mit Arbeit. So, ne? Machst halt 2-3-mal die Woche, wenn's gut aussehen soll, machst halt 2-3-mal die Woche die Scheiben sauber. Ja. Aber das war's. Also ich kann dir nicht sagen, wann ich das letzte Mal einen Wasserwechsel da gemacht habe. Weiß ich nicht. Vor 4-5 Monaten? Keine Ahnung. So, ne?
Ja.
Ab und zu muss man den Abschäumer leer machen. Ja, okay.
In der Meerwasseraquaristik wird es sehr speziell, wenn Probleme kommen.
Klar.
Das ist so das, wo sich auch viele fürchten und wo ich auch sagen muss, dass sie sich zu Recht fürchten.
Mhm.
Weil die Meerwasseraquaristik ist für mich persönlich kein Hobby, in das du mit einem ganz geringen Wissensstand startest oder starten solltest. Ja, das kannst du mit anderen Hobbys, wo auch Tiere involviert sind, vielleicht machen. Aber in der Meerwasseraquaristik ist es viel schwieriger, einen Schaden, der durch vielleicht Verpeiltheit entstanden ist, zu beheben, als es von Anfang an vielleicht erstmal, auch wenn es kompliziertere Abläufe sind, aber richtig zu verstehen und es halt dann durchzuziehen. Ne? Das habe ich am Anfang auch nicht verstanden.
Ja.
Ich war der Typ, der auf eBay Kleinanzeigen sich ein kleines Becken geholt hat, 150 Liter, da habe ich mir das dahingestellt und ich habe Salzwasser nachgekippt. Ich war Süßwasser gewohnt. Ich war 18 Jahre alt.
Ja, ja.
Ich habe Salzwasser nachgekippt, wenn das Becken vom Stand runtergegangen ist, vom Wasserstand. Natürlich kann man mich dafür auslachen. Aber damals war das für mich die Logik. Ich habe hier ein Meerwasseraquarium, da fehlt Wasser, da muss Salzwasser rein. So. Und,
ja, ja.
Und all diese Dinge, die passieren nicht, wenn du vielleicht 2-3 Wochen im Vorhinein mehr investierst, und mit diesem Wissensstand einmal in die Materie startest und dir dann erst das kaufst. Weil der Mensch neigt immer dazu, sich etwas zu holen und es dann auszuprobieren.
Ja.
Und genau das ist der Fehler
in der Meerwasseraquaristik. Im Nachhinein darüber zu informieren. Es gibt ja ganz häufig diese Geschichte von wegen, ich habe mir das und das gekauft.
Was mache ich denn jetzt damit?
Genau, ja, oder wie findet ihr das?
Ja.
Da ich so, was hast du gerade gekauft? Offensichtlich findest du es so gut oder einfach nicht. Also sollen wir dir jetzt sagen, dass es scheiße ist? Was machst du denn dann? Ja. Ne? Das ist natürlich
ganz
auch
ein klassischer Fehler.
Ja, ja.
Und kann man auch nicht übel nehmen.
Nee, klar.
Weil wenn du dir einen Meerschweinchen holst und der dreht sich dann komisch im Kreis und du gehst dann ins Fachgeschäft und sagst, ja, eine Höhle wird helfen. Ach ja, perfekt. Ne? So, Problem gelöst. In der Meerwasseraquaristik, wenn du dir mal richtig fett Dinos eingefangen hast, oder grüne Cyanos, was weiß ich, kämpf erstmal den Kampf durch, bis du wieder an deinem Ausgangspunkt bist. Und das hättest du dir ganz leicht ersparen können, vielleicht, natürlich, du kannst nicht alles beeinflussen, ja. Aber wenn du am Anfang einfach nochmal 3 Tage Recherche mehr dran gehängt hättest.
Was, glaube ich, auch ein interessanter Punkt ist, der mir auch erst im Laufe der Zeit und halt vor allem auch nach dieser fiesen Bakterienblüte, die ich hatte, bewusst geworden ist, dass ein Meerwasserbecken einfach sehr schnell, sehr empfindlich auf Dinge reagiert.
Ja.
Weil das ist tatsächlich etwas, da müsste ich auch, glaube ich, meine eigene Meinung so ein bisschen revidieren, bezogen auf das letzte Q&A-Video, was wir gemacht haben. oder was ich halt gemacht habe mit meiner Community, da kam relativ häufig eine Frage so in Richtung, was mit Stromausfall, was ist mit, wenn irgendwie Blackout, keine Ahnung was. Ich bin immer noch der Meinung, dass ein Blackout krank für mich persönlich irgendwie kein relevantes Problem zu sein scheint, weil habe ich ehrlich gesagt in meinem ganzen Leben noch nie wirklich erlebt. Aber ich will das insofern revidieren, als dass ich da nämlich noch gesagt habe, so ey, ja, wenn hier halt mal einen Tag der Strom ausfällt, ist dem Becken doch egal. So, weil,
ne? Dem Becken nicht.
Ja, ja, und das habe ich in dem Moment nämlich tatsächlich nicht bedacht, weil wenn das Süßwasserbecken, wenn da ein Tag der Strom ausfällt, da gibt es einen Tag keine Strömung, keine Filterung, ist den Fischen völlig wurscht.
Du weißt ja gar nicht, wie sehr ich mich auf mein Süßwasserbecken freue.
Also, wenn ich sowas höre. Ja, das ist halt wirklich entspannt. Ne? Ja. Aber stimmt schon, wenn halt in dem Meerwasserbecken ein Tag der Strom ausfällt und dann null Wasserbewegung drin ist, finden die Korallen richtig scheiße. Mhm. So. Also, das ist schon tatsächlich ein Punkt. Und das war ja mit der Bakterienblüte auch so, weil mein erster Impuls war, als ich diese Bakterienblüte gesehen habe, ich kenne es aus dem Süßwasser. Aus dem Süßwasser ist hier die Devise, ja, sieht jetzt halt eine Woche lang doof aus, aber macht schon nichts. So, warte eine Woche, warte vielleicht noch zwei, geht von selber weg.
Ja.
So. Wartest du zwei Tage, alle Korallen tot. Ja. So, hätte man vielleicht doch schneller reagieren müssen. So. Und das ist da schon nochmal eine andere Hausnummer.
Also, mein bestes Beispiel für die Empfindlichkeit eines Meerwasser-Aquariums. Wir haben kurz vor Weihnachten ein paar Freunde eingeladen. Die Küche ist räumlich getrennt von dem Wohnzimmer, wo das Meerwasserbecken steht.
Mhm.
Und ich habe Glühwein mit Schuss gemacht.
Mhm.
Und ich hatte am nächsten Morgen eine Bakterienblüte des nächsten Levels und habe mich gefragt, wo die herkommt. Und ich habe gedacht, das wird doch nicht wohl durch das freigesetzte Ethanol vom Alkohol
entstanden. Quasi Wodka-Methode.
Richtig. Das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Und ich habe das ein paar Tage später nochmal gemacht und die Bakterienblüte, die ich mühsam weggekriegt habe, die kam wieder. Ich habe keine Tiere verloren, aber wie unfassbar sensibel das System ist, das wurde mir da wieder bewusst.
Ja.
Dass du, also Wahnsinn, wirklich.
Ja, das ist so ein bisschen das, was ich auch hatte mit dem Atemkalkfilter, habe ich dir vorhin schon erzählt, dass ich den halt, also ich habe an meinem Abschäumer jetzt einen Atemkalkfilter, weil ich ein bisschen den pH-Wert erhöhen wollte. Ich hatte immer so unter 8, was mir eigentlich zu wenig war für das Meerwasserbecken, da ist halt eigentlich so ideal, wenn es da so 8,2, 8,3.
Mhm.
Und da hätte ich es gerne hingehabt, war nicht da. Ich meine, es hat immer noch gut funktioniert, aber ich dachte mir, hey, wenn es eine Methode gibt, wie ich das vielleicht einfach dauerhaft erhöhen kann, probieren wir es halt mal aus. Und man kann halt sozusagen die Luftansaugung des Abschäumers über Atemkalk laufen lassen, der halt CO2 aus der Luft entzieht. Und damit halt CO2-freie Luft in den Abschäumer reinzieht. Und die Vorstellung, sozusagen einen Luftfilter für das Aquarium zu benutzen, war irgendwie echt absurd. Weil ich mir dachte, Alter, wir haben 0,04% Volumenprozent an CO2 in der Luft. Das wird jetzt rausgefiltert. Das soll jetzt so einen großen Effekt haben. Und du schließt das Ding an und direkt nächste Messung, vorherige Messung 7,9, direkt nächste Messung 8,2.
Ja.
Also, okay, gut, dann halt doch. Also,
ich habe viele Leute gesehen, die ihren Abschäumer, ihre Zuluft quasi aus der Umgebungsluft draußen beziehen wollen.
Ja, weil, sich weil entsprechend im Raum,
einmal Löcher durch die Wände bohren, weil im Raum einfach Leute
sind. Richtig, weil der CO2-Gehalt im Raum wahrscheinlich höher ist als draußen. Ja, ja. Das ist auch absurd eigentlich, wenn du das
mitkriegst. Und wenn du sowas hörst, dann verstehe ich doch, dass Leute sagen, wow, Meerwasser-Aquaristik, du, lieber mal nicht.
Ja.
Das verstehe ich und ich verstehe nicht, dass Leute sagen, ach, ich kaufe mir das Ding, es wird schon. Beides verstehe ich und verstehe es wieder nicht.
Mhm.
Ne? Also, wie man es macht,
auf der anderen Seite, aber das ist ja tatsächlich schwierig. Also ich meine, du kannst ja, wenn jemand sich dafür interessiert und vielleicht vor der Entscheidung steht, das ist ja, glaube ich, wirklich fatal, demjenigen dann zu erzählen, ey, dann musst du aber Löcher in deine Wände bauen, damit halt Luft von außen für dein Aquarium reinkommt. Dann liegt der draußen.
Ja.
Verarsch mich nicht, das ist ein Aquarium. So, warum soll ich da Luft von außen reinziehen? Ja. Ne? Also, ja, schwierig. Ist ja dann auch wirklich schwierig, wie fängst du an? Also, ich meine, das sind ja Informationen, die man wissen sollte, durchaus. Aber gleichzeitig sind es ja auch super abschreckende Informationen.
Ja. Überleg mal, du machst jetzt Meerwasser-Aquaristik seit 2 Jahren?
Drei fast. August 19.
Und du lernst ja auch fast jeden Tag dazu.
Ja,
ich mache die jetzt, seitdem ich 18 bin, zwar nicht durchgehend, aber bin schon in der Materie drin und ich lerne auch jeden Tag dazu.
Ja.
Das ist eine never-ending Story, diese Geschichte. Aber ich glaube, es gibt einen Punkt, den man erreicht, wo man sagen kann, okay, jetzt kann ich ein Aquarium starten, ohne dass ich diese Tiere gefährde. Mit diesem Wissensstand habe ich die Möglichkeit oder auch Ansprechpartner, wenn mal was nicht funktioniert, um das wieder gerade zu biegen. Weil es ist ja nicht die Norm, dass sowas passiert.
Ja, klar, klar. Ja. Aber tatsächlich sollte man sich zumindest vielleicht ein bisschen mehr Gedanken, jetzt auch rückblicken, wenn ich jetzt sozusagen mal so ein Einsteigervideo machen müsste oder würde, müsste ich ja irgendwann mal machen, aber dass man sich vielleicht ein bisschen mehr Gedanken über den Aufstellungsort macht, verglichen mit einem Süßwasserbecken.
Ja.
Dass man vielleicht wirklich sagt, so, na, in der offenen Küche vielleicht nicht so gut, es sei denn, das Becken ist vielleicht komplett geschlossen, so, dann vielleicht, weiß nicht, aber ja.
Da also konntest das, du doch direkt eine fantastische Videoidee aus diesem Podcast gewinnen.
Ja. Ach ja. Boah, ich glaube aber, wir haben es auch für heute. Ich werde nämlich langsam müde.
Ja, ich auch. Ich auch.
Es war eine sehr schöne Folge, hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Mir auch. Vielen Dank, dass ich Gespräch da sein durfte.
Ja. Da werden wir sicherlich noch ein paar mehr Sachen machen. Spätestens dann ja auch mit dem Süßwasserbecken bei dir.
Das wird spannend.
Da muss ich nämlich dann auch endlich mal bei dir vorbeikommen.
Bei mir war von allen YouTube-Hanseln noch nie jemand. Und das hast du mir gesagt, als ich vor einem Jahr bei dir war. Dass noch nie jemand bei dir war.
Ja, ja, das stimmt. Ja. Also, ich glaube, ansonsten der Einzige, der mal hier war, war Thomas vorher. Aber der war dann immer nur in meinen Videos. Der hat keine eigenen Videos hier gemacht, sozusagen.
Ja, ja, ja. Ja. Kommst vorbei. Ist nett in Hanau.
Ja, gut, Hanau. Aquarium hast du ja jetzt. Schön. Nee, cool. Dann würde ich sagen, hören wir uns und sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Macht euch noch einen schönen Abend.
Vielen Dank an alle, die bis hierhin dran geblieben sind. Ja.
Vielen Dank, dass du dir diese Folge auch wieder bis zum Schluss angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei Apple Podcasts oder ein Like und einen Kommentar auf dem All Aquascaping Answers YouTube-Kanal. Und wenn du diesen Podcast und die Arbeit dahinter unterstützen möchtest, schau dir einmal die Möglichkeiten dazu in den Shownotes an. Du kannst mir sehr helfen, indem du Mitglied auf dem YouTube-Kanal wirst oder einen deiner nächsten Einkäufe in meinem oder einem meiner Partnershops durchführst. Vielen Dank für deine Unterstützung und dein Interesse und bis zur nächsten Folge.